Mitten im Leben.
Frau Käßmann, man kennt heute fast nur noch männliche Reformatoren. Welche Rolle haben Frauen für den Wandel der Kirche gespielt?
Frauen haben durchaus eine Rolle gespielt für die Reformation, in der Reformation. Und das in verschiedenen Funktionen. Zum einen sind da die Pfarrfrauen. Für sie war die Heirat mit einem Pfarrer, in der Regel also mit einem ehemaligen Mönch, einem ehemaligen Priester, kein leichter Schritt. Sie wurden verachtet von den sogenannten Altgläubigen. Es hieß beispielsweise, Kinder, die sie bekommen würden, würden mit Fehlbildungen zur Welt kommen. Das waren schon mutige Frauen, die ihren Männern den Rücken stärkten. Ich denke auch an Katharina Melanchthon, an Anna Zwingli, Idelet Calvin und etliche andere, von denen wir durchaus etwas wissen. Dann gab es Frauen, die des Schreibens kundig waren und schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben. Argula von Grumbach, die sich an den Rektor der Ingolstädter Fakultät wandte, als dieser reformatorisches Schrifttum verbieten wollte. Sie diskutierte sogar mit Luther selbst und hat ihn auf der Feste Coburg besucht, als er da einige Zeit verbrachte. Auch von einigen anderen Frauen ist Schriftliches belegt. Katharina Zell beispielsweise, die mit dem Priester Matthäus Zell verheiratet war. Und als es Kritik an dieser Eheschließung gab, hat sie einen vehementen, deutlichen Verteidigungsbrief an den Bischof geschrieben, Flugblätter an die Bürger von Straßburg verfasst und auch ein kleines Liederbuch herausgegeben. Das gilt auch für Elisabeth Kruziger, die mit einem Lied bis heute im evangelischen Gesangbuch ein Denkmal hat, Herr Christ, der einig Gottsohn, dass sie eine der wenigen Frauen auch, die zu den Liederdichterinnen gehören. Und neben den Pastorenfrauen und denen, die Schriftliches hinterlassen haben, sind da die Fürstinnen zu nennen. Ich finde wichtig besonders Elisabeth von Kahlenberg, die war durch die Mutter zum reformatorischen Glauben gekommen, mit ihm in Berührung gekommen und hat dann, als ihr Mann verstarb und sie für den noch minderjährigen Sohn die Regierung übernahm, die in Südniedersachsen die Reformation eingeführt und hat dabei, das finde ich eine spannende Geschichte, ihre schützende Hand gegen den Rat Luthers über die Frauenklöster und Damenstifte gehalten. Das hat zur Auswirkung, dass heute im Bereich der Hannoverschen Landeskirche noch immer evangelische Frauenklöster und Damenstifte existieren, die finanziell unabhängig sind, sowohl von der Kirche als auch vom Land Niedersachsen, sondern ihr ganzes Gut in einer Klosterkammer unabhängig gesichert wissen können. Das ist schon eine spannende Geschichte, die viel zu selten erzählt wird von diesen Frauen, finde ich. Und die meisten kennen wir ja gar nicht namentlich.
Welche Bedeutung hat Katharina von Bora für die Reformation?
Katharina von Bora ist die Symbolfigur der Frauen der Reformation. Es gab ja auch einen sehr, sehr schönen Film zur Zeit des Reformationsjubiläumsjahres 2017 über sie. Eine Frau, die sich durchaus auf Augenhöhe gesehen hat mit Martin Luther, die im Kloster aufbegehrt hat, das Kloster verlassen hat unter Angst und Gefahr. Es war nicht einfach so, dass eine Frau sagen konnte, ich möchte jetzt nicht mehr im Kloster sein, die die Bürde auf sich genommen hat, diesen Reformator zu heiraten. Der war sicher kein einfacher Ehegatte, obgleich belegt ist aus seinen Zitaten, dass er dann doch sehr gerne Ehemann und auch Vater gewesen ist. Sie ist dann am Ende tragisch gestorben, als sie auf der Flucht vor der Pest mit der Kutsche in einen Unfall geriet und schwer verletzt war, dass sie das nicht überlebt hat. Aber Katharina von Bora, wenn Sie die Figur sehen, einmal in Wittenberg, finde ich sehr schön, dass es eine dieser Bronzestatuen ist, bei der ein Teil blank gerieben ist und das ist in ihrem Fall der Ehering. Sie hatte den Mut, Martin Luther zu heiraten, sie wollte ihn heiraten und hat dann ja ganz offensichtlich auch für den Unterhalt gesorgt, hat dafür gesorgt, dass in dem Hause Luther Gäste aufgenommen wurden, Studierende leben konnten gegen Kost und Logis. Also sie war sozusagen die Grundlage der wirtschaftlichen Existenz Martin Luthers, denke ich.
Welche Reformatorin hat Sie am meisten beeindruckt?
Am meisten hat mich eine Frau in den letzten Jahren beeindruckt, die relativ unbekannt ist, Elisabeth von Rochlitz. Das war eine Frau, die schon als Kind verheiratet wurde, aber offenbar einen unbändigen eigenen Freiheitsdrang hatte, durchaus ein Selbstbewusstsein. Sie stellte sich ganz klar zum reformatorischen Aufbruch, nahm das Abendmahl öffentlich in beiderlei Gestalt, auch wenn sie ihren Schwiegervater Georg den Bärtigen, den Herzog von Sachsen, einem erbitterten Gegner der Reformation, damit offensichtlich zur Weißglut brachte. Ihr Bruder war Philipp von Hessen, und als sie sehr jung Witwe wurde und sich auf ihr Gut, ihr Witwenerbteil Schloss Rochlitz in Sachsen zurückziehen konnte, hat sie eine entscheidende Rolle gespielt im Schmalkaldischen Bund. Sie hat rund 2000 Briefe geschrieben und sogar eine Geheimschrift entwickelt. Diese Briefe sind erhalten, zum größten Teil jetzt transkribiert, sodass wir eine Art Glücksfall der Forschung haben, weil doch nur sehr selten solche schriftlichen Quellen von Frauen aus der Reformationszeit erhalten sind. Eine spannende Frau mit einem ganz offensichtlichen Selbstbewusstsein, die klar zur Sache steht und sich deutlich einmischt. Als ich 2014 zu einer Ausstellung auf Schloss Rochlitz war, die mit dem Titel Frauen und Weiblichkeit in der Reformation überschrieben war, hat mich fasziniert, wie diese Frau ganz klar Stellung bezogen hat und offensichtlich sich eingemischt hat.
Was bleibt von der Reformation für die Frauen heute?
Für mich ist wichtig, dass in den reformatorischen Kirchen tradiert wird, dass die Tauftheologie Martin Luthers die Augenhöhe von Männern und Frauen vorbereitet hat. Es geht nicht um Anpassung an den Zeitgeist, wenn reformatorische Kirchen Frauen zu Pfarrerinnen, Pastorinnen, Bischöfinnen ordinieren, sondern es geht um Tauftheologie. Martin Luther hat gesagt, jeder, der aus der Taufe gekrochen ist, ist Priester, Bischof, Papst. Das ist für mich der Schlüssel zum Respekt vor Frauen und in der Konsequenz auch die Zulassung von Frauen zu allen Ämtern der Kirche. Die Reformatoren haben diesen Schritt theologisch gewiss nicht bis zum Ende gedacht, aber er ist in ihrer Theologie angelegt, weil das Priestertum aller Getauften eben auch das Priestertum von Frauen mit einschließt. Es wurde auch theologisch das Leben in der Welt aufgewertet und damit das Frauenleben, also das Erziehen der Kinder, ist ein Beruf, eine Berufung. Und damit wurde auf einmal ein Blick auf einen Bereich gelegt, der bis dahin als völlig geringschätzig angesehen wurde. Auf einmal ist Ehe aufgewertet, Sexualität, Kindererziehung, und das verändert den Blick auf die Frauen. Und schließlich, denke ich, haben die Reformatoren in ihrer Zeit an der Unterordnung festgehalten, weil es eben damaliger Zeitgeist auch war. Aber Luther hat durchaus schon Kritik daran geübt, dass die Alltagspflichten des Lebens schlicht den Frauen überlassen werden. Es gibt ein schönes Zitat von ihm, da sagt er: Da Mann und Frau an dem Wirken des Schöpfers beteiligt sind, muss sich ihr mitmenschliches Verhalten an der hingebenden Liebe Gottes ausrichten. Mit anderen Worten, an der Art, wie beide im Vollzug täglicher Aufgaben miteinander umgehen, zeigt sich, ob sie glauben, was sie bekennen. Zitat Ende. Ich finde, das ist ein schöner Wegweiser in eine Beziehung von Eheleuten auf Augenhöhe, in der keiner, keine dem anderen, der anderen untertan ist. Und insofern sind das langfristige Wirkungen, die Frauen bis heute bewegen und als theologische Überzeugung sicher nicht nur Frauen im evangelischen Bereich.
Mehr von Margot Käßmann finden Sie in der Zeitschrift Mitten im Leben oder auf herder.de.